Hallo und willkommen bei der Fredio. Hier bei FreeFM, ihr empfangt uns mit 97,7 MHz im Kabel oder 102,6 MHz im Äther. Und wie immer streamen wir auch von unserer Homepage www.ulm.ccc.de/dev/radio. Heute geht's nicht, wie angekündigt, um Geoinformationssysteme, sondern kurzfristig verplant um Open Source. Es wäre schön, wenn unser Chat schön voll werden würde, damit wir möglichst viel Feedback auch während der Sendung kriegen. Unser Chat ist auf irc.bn-ulm.de im Channel Def Radio. Als Musik haben wir heute Electronic und Rock. Wir fangen mit Electronic an und werden dann etwas rockiger gegen Ende. Und das mit Ausnahme eines Liedes, nämlich dem folgenden, das unseren momentanen Verplanungszustand verdeutlichen soll. Viel Spaß!
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich mach mal die Musik an. Seht, ich experimentierte mit heiligem Saft. Hörte, das gibt Kraft, dass man alles rafft. Fraß meine Portion und ich merkte schon, ich war kein Mensch, sondern ein Elektron. Zufällige Fluktuation, Gedankenlegion. Ein Bewusstseinsstrom mit 42 Ohm. Was früher ich gekannt, wurde seltsam verzerrt. Ich begriff, dieses Land war unerhört gestört. Mein Kopf war ein Brandherd, auf dem brodelte ein Topf aus Gedanken, welche sich auf einem hohen Niveau befanden. Und ich merkte, wie sie mich langsam überrannten. Ich fühlte mich zudem bedroht von der Tischkanten. Und so beschloss ich in Panik, etwas zu tun. Ich war mir sicher, ich dürfte nicht ruhen. Denn ich dachte, dass wenn ich dächte, dass das nichts brächte. Und ich wusste, dass ich das früher oder spät noch rächte. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise scheure. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding in Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise scheure. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding in Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Und immer wieder ertappte ich mich, wie ich innerlich an dem Gedanken bappte. Ich dächte nur an mich. Und sicherlich war das auch richtig, nur nicht so, wie ich mir das ausmalte. Oh, jetzt bezahl dich fürchterlich. Und als ich dachte, dass ich dachte, dachte ich, dass ich dachte, dass ich an Denken dachte. Hä? Sagte. Ich dachte, dass ich beim Denken an das Denken etwas machte. Und so verschachtelte ich mich und lachte. Die Sache war verrückt und ergab trotzdem Sinn. In jeder Schachtel ist natürlich noch so eine drin. Und wenn du diese aufmachst, siehst du dann, dass man in dieser wieder eine Schachtel finden kann. Und jede Schachtel, jeder Karton, jede Box, jede Kiste, die du danach findest, stand schon immer auf deiner Wunschliste. Denn das Auspacken dieser Dinge ist allein das Erlebnis. Alles gleich und anders, so lautet das Ergebnis. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise scheure. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise scheure. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Meine Zimmer waren gefüllt mit prächtigen Schätzen. Angesichts der Herrlichkeit musste ich mich erst mal setzen. Wer hätte das gedacht? Seht ihr auf meine Wände. Bei der Struktur meiner Tapete klatsch ich freudig in die Hände. Und in der Küche fand ich ein Sonnenblumenkernbrot. Kein Kern mit gleicher Farbe, ich fand blau, grün und rot. Und jeder schmeckte anders, das konnte ich schon sehen. Allein durch den Geschmack konnte ich alles verstehen. Und später hörte ich Musik, die klang wie's Himmelreich. Ein Gebilde aus Logik und kein Ton klang gleich. Oh, diese Geistesnahrung war wie die Offenbarung. Ja, dieser Tag war eine unglaubliche Erfahrung. Ich rat euch, gebt euch den heiligen Saft. Ich sag euch, das gibt Kraft, weil man alles rafft. Presst eure Portion und ihr merkt schon, wer keine Angst vom Denken hat, gewinnt ein Telefon. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise scheure. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise scheure. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging. Seht, ich probierte die heilige Säure. Hört, wie ich für euch meine Schaltkreise steuere. Ich erzähl euch vom Fraktal, dem Ding im Ding, von Berg und Tal und dem Weg, den ich ging.
So, jetzt mal zu den News. Läuft wahrscheinlich mindestens genauso chaotisch ab wie das Lead Guard. Aber ich möchte jetzt erstmal anfangen mit Microsoft, die sich den schönen Menschen jetzt patentiert haben als Datenbus. Soll dafür dann werden, dass Handy und Headset und so weiter dann irgendwann mal über den Körper kommunizieren. Den Körper als leitendes Medium. Am besten soll auch noch der Strom über den Körper geleitet werden, was natürlich alles sehr praktisch ist. Angefangen hat Microsoft damit mit dem Patent 2000 und ist jetzt doch noch endlich durchgekommen, nach ihrer Meinung. Ist eigentlich nichts Neues, ist nur Zusammenfassung von der Arbeit von IBM, die das 96 schon gebracht haben, und von mehreren anderen Firmen, unter anderem auch Siemens. Also eigentlich nichts Neues, was Microsoft sich da patentieren hat lassen. Weitere Sache ist, dass die Reporter ohne Grenzen sich über die Internetkontrolle aufgeregt haben, dass immer mehr Staaten dazu übergehen, bestimmte Server zu sperren, bestimmte Server per Beschluss aus den DNS-Servern rausnehmen zu lassen. Einfach deswegen, weil die ihrer Meinung nach zu viel ihre freie Meinung sagen. Als bestes Beispiel nimmt man da immer den Chinesen Yuan Qi, der seit 4 Jahren im Gefängnis sitzt, weil er eine Aktion der chinesischen Regierung kritisiert hat, was eigentlich in einem demokratischen Staat nicht verboten ist. Dann gibt es jetzt für die Heimelektronik, sprich Computer, CD-Spieler, Fernseher und Videorekorder, eine neue Allianz aus inzwischen 145 Firmen, die einfach wollen, dass diese Geräte, wenn sie miteinander kommunizieren, nach einem Standard kommunizieren. Das heißt, dass nicht für jedes Gerät dann eigene Buchsen, eigene Kabel und so weiter gibt, was an sich praktisch ist. Dann wurde im letzten Quartal deutlich mehr Gigabit-Switches als andere Switches verkauft, was eventuell damit zusammenhängt, dass jeder schon jetzt sein eigenes Ethernet hat und keinen Switch mehr braucht, oder dass man meint, dass die Zukunft im Gigabit-Bereich liegt, wobei da die meisten Bus- und Netzwerkkarten noch Probleme haben, überhaupt so viel Daten zu bekommen. Dann gibt es eine schöne kleine neue Brennstoffzelle, die in jedes Handy-Headset passen soll und sogar großen MP3-Playern, die viel Strom brauchen, mit mindestens 20 Stunden Strom versorgen können. Wenn man die ganzen dann noch größer macht, dass sie in die MP3-Player auch reinpassen, dann reicht es sicher für mehrere Wochen an Musik. Und das Ganze ist produziert worden von Toshiba und der einzige Abfall, der erzeugt wird, ist Wasser und Kohlendioxid. Infineon hat einen neuen Chip aufgebracht, der einen analogen Digitalwandler, der mit 6-Bit-Auflösung und 4 Giga-Samples pro Sekunde das ganze Ding dann auflöst, ist in 130 Nanometer-Technik gefertigt worden und hat einen LC-Oszillator drin, der mit 4 GHz arbeitet und diese 4 GHz sauber erzeugen kann, was nicht normalerweise nicht so selbstverständlich ist. Rambus hat Turbo-PCI vorgestellt, was PCI und AGP dann ablösen soll. Funktioniert auch mit 4 GB pro Sekunde im Vollduplex und haben auch jetzt schon die Controller-Chips für die anderen Firmen dargestellt, die dann direkt diese Bauteile einbauen können und sich darum nicht mehr kümmern müssen. Das heißt, die müssen sich dann nur noch um die Weiterverarbeitung der Daten kümmern, nicht mehr um den Transport. Die Bundesregierung hat wieder mal Open Source hervorgehoben, und es soll Open Source möglichst viel verwendet werden, weil Open Source wichtig ist für den Innovationsfaktor für den Standort Deutschland, wie in Karlsruhe berichtet worden ist. Es fördert angeblich die Arbeitsplätze, vor allem in kleineren Firmen, die nicht so ihre großen Sachen durchsetzen können. Dann Frankreich steigt auf Open Source um, die möchte ihre 5 Millionen Rechner, die sie im Staat verwendet haben, komplett auf Open Source umstellen. Wahrscheinlich wird das Ganze dann mit Mandrake und Mozilla Europe ablaufen, die beide in Paris sitzen. Und es sei angeblich kein Schuss gegen den Redmonder Software-Konzern. Angeblich. Dann Earth Simulator bleibt weiterhin ungeschlagen, ist immer noch auf Platz 1, trotz der neuen Rechner, die inzwischen aufgebaut worden sind. der neue Intanium Server Thunder 4, der erreicht mit seinen 4096 Prozessoren nur 20 Teraflops im Vergleich zum Earth Emulator mit seinen 36 Teraflops. Was auch höchst interessant ist, RSA Security hat eine Studie durchgeführt an Börsen, über das WLAN an Börsen, was zum größten Teil nicht geschützt ist. In Frankfurt zu 41% und in Mailand zu 72% sind die WLAN-Netze der Börsianer da komplett ohne Schutz. Und zwar wirklich komplett. In Frankfurt sind 11% immerhin absolut sicher. Dann gibt's immer weitere Erpressungen, jetzt auch im Online-Bereich, im Internet, über angebliche DDoS-Attacken. Ging man jetzt auf Wettbüros, da hat eine mybet.com, die Firma, hat eine Summe von $15,000 zahlen sollen, was sie nicht gemacht haben, sondern sie haben sich eher auf den Schutz gegen die DDoS-Attacken dann gelehnt. Aber wie man so sieht, kommt die Erpressung jetzt auch so weiter. Dann gibt es einen ersten privaten Raumflug, der ist jetzt am 21.06. gewesen. Der ist von der Firma Spaceship One gesponsert worden und erreichte die 100 Kilometer Höhe jetzt als erstes privates Konzept. Das Schiff ist sogar wieder sicher gelandet und der Testpilot darf sich jetzt zu den Astronauten zählen. Das heißt, man muss nicht mehr bei der Regierung sein, um irgendwie in den Weltraum zu kommen. Die Firma möchte das Ganze jetzt auch weiter noch ausbauen. Eventuell sogar dann ist in Planung, dass sie mal auf den Mond kommen. Dann gibt es jetzt ein Computermodell, das Verkehrsstaus simuliert. Im Moment nur auf einspurigen Straßen. Das Ganze wird mit zellulären Automaten gemacht. Das heißt, die achten, was macht der Vordermann, die aber dann nicht sofort reagieren, sondern auch unterschiedliche menschliche Reaktionszeiten mit drin haben und natürlich auch unterschiedliche Beschleunigungszeiten für die Fahrzeuge selber. Ist sehr realistisch und es funktioniert sogar genauso, wie es auf einspurigen Straßen üblich ist. Das heißt, einer fährt langsam und irgendwann mal steht es dann auf einmal. Dann gibt es jetzt das neue WLAN-Standard 802.11i, was endlich WPA mit drin hat und über AES verschlüsselt ist, was damit angeblich jetzt wirklich sicher ist und nichts mehr Bestimmtes machen soll. AOL schließt mal wieder alle anderen Messenger aus, haben sie zumindest versucht, gedauert hat das Ganze, glaube ich, einen Tag maximal, bis Trillian wieder drin war. Warum Yahoo das immer wieder macht und die AOL auch, weiß man nicht. Vielleicht aus Langeweile, aber es ist relativ schnell immer wieder geknackt. Also müssten sich eigentlich was Offensichtliches überlegen. Dann, es gibt jetzt seit einem Jahr im Irak eine Linux User Group. Die haben sich direkt nach dem Sturz von Saddam Hussein gegründet, weil sie meinten, warum sollen wir immer nur geklaute Software verwenden? Wir könnten doch eigentlich auf Open Source auch gehen. Und diese Linux User Group zählt im Irak jetzt 200 Mitglieder, die zum größten Teil noch im Exil leben. Ja, dann haben wir noch eine andere Sache. Es gibt seit einem Jahr wieder die Sowjetunion, zumindest virtuell im Internet. Und zwar wurde am 27. Juni 2003 die Möglichkeit eröffnet, Domainnamen unter der alten Country-Code toplevel-domain.su zu registrieren. Und ja, jetzt haben wir wieder die Sowjetunion. Mal schauen, was daraus wird. Und es gibt seit 100.000 Jahren jetzt Informatik in Darmstadt. Zumindest wenn man es binär schreibt, hat man ein schönes Jubiläum. Seit 32 Jahren ist in Darmstadt jetzt Informatik da und es gibt jetzt endlich das Informatikgebäude, wo alle 24 Fachgebiete, die in Darmstadt existieren, unter einem Dach sind. Ja, das war's eigentlich soweit mit den News.
Einen wunderschönen guten Morgen, willkommen bei Dev Radio. Unser Thema, ganz überraschend heute und kaum angekündigt, Open Source. Und will ich auch gleich mal anfangen. Und zwar freie Software bzw. Free Software war schon immer unter vielen ein Quell der Verwirrung. Und zwar aufgrund des Mankos der englischen Sprache und dem Wort free. Es gibt nämlich kein extra Wort für kostenlos. Das heißt, dieses free erhebt immer die Bedeutung, gratis noch zu sein. Kostenlose Software mag zwar ein wichtiger Aspekt bei der freien Software sein, aber um das hohe Qualitätsniveau und die Entwicklungsdynamik davon zu verstehen, sollte man den Blick auf eine andere Bedeutung von Free setzen, nämlich die Freiheit im Sinne des Geistes. Kostenlose Software gibt's schon lange. Jeder hatte mit der sicher schon mal Kontakt, nämlich in irgendwelchen Computermagazinen und Shareware-CDs, wo es dann entsprechend Freeware und allem möglichen gab. Freie Software ist aber schon ein viel älterer Hut, denn jeder, der das Internet benutzt, das dürften die meisten heutzutage sein, oder E-Mails schreibt, benutzt mehr oder weniger unbewusst freie Software. Und dieses Phänomen, das fast so alt ist wie die Computerindustrie selbst, hat eben vor einigen Jahren einen neuen Namen gekriegt, nämlich Open Source. Wobei das nicht als ein Marketing-Gag gedacht war, um irgendwie, ich sage jetzt mal, die Verbreitungszahlen anzukurbeln, sondern das war eher ein Versuch, um von diesem Beigeschmack kostenlos wegzukommen und eher das frei hervorzuheben. Und Open Source ist einfach jede Software eben, die die Freiheit verkörpert. Man hat also das Free gegen offen ausgetauscht, also das umsonst gegen offen für alles. Die Verteilung der Software oder Verteilung von Software generell läuft meistens binär. Und wie viele bestimmt wissen, kann man binäre Programme sehr schwer verändern. Und damit ich freie Software eben weiterentwickeln kann, muss der Source eigentlich verteilt werden. Weil sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Und weil ich den Source nicht nur lesen will, ich sollte ihn auch verändern können. Und diese Veränderungen oder dieser Source sollte für jeden zugänglich sein. Eric Raymond hat da ein sehr schönes Modell entdeckt, sage ich mal, oder in seinen Skripten schön erwähnt, und zwar sieht er den User als Mitentwickler, der eben nicht so dumm wie meistens angenommen ist, sondern die Korrekturen selbst durchführen kann. Und dadurch kann eben die Software schneller entwickelt werden und es müssen nicht erst die Fehlerbeschreibungen an den Entwickler zurückgeschickt werden und der bessert das dann aus, sondern dass die Phase der Entwicklung geht viel schneller und effizienter als eben die althergebrachte Methode. Und beschleunigten Entwicklungsphasen oder Prozesse führen also dann zu einer schnelleren Fehlerbehebung und zu besseren und stabileren Programmen. Diesen synergetischen Effekt, den hat Raymond ganz nett in seinem Text The Cathedral and the Bazaar mit einem schönen Vergleich oder Bild erwähnt. Und zwar schreibt er, dass er eben anfangs es nicht glauben wollte, dass man komplexe Programme wie zum Beispiel ein ganzes Betriebssystem Open Source entwickeln kann, weil es da einfach zentrale Entwickler braucht, um eben diese ganzen komplexen Zusammenhänge zu erfassen. Und der ist dann belehrt worden, zum Beispiel durch den Linux-Kernel, und ist einer der größten Verfechter, kann man fast sagen, von Open Source geworden. Und dieses Beispiel von dem Bazaar und der Cathedral will ich mal kurz bringen. Und zwar sagt er so, die alte Variante, zum Beispiel ein Betriebssystem zu entwickeln, ist vergleichbar mit dem Bau einer Kathedrale. Es gibt einen oder einen Haufen Architekten, die alles genau planen, wie jeder Stein gebaut werden muss, und im Voraus alles untersuchen und dann eben einen gigantischen Bau hinlegen. Wobei Fehler in der Planung, wenn sie vorher nicht entdeckt werden, dann halt dann in der Kathedrale zu Schwierigkeiten führen. Aber Irren ist menschlich.
Zum Beispiel fehlende Toiletten.
Ja, zum Beispiel, hat niemand dran gedacht. Und dem gegenüber stellt er eben Open Source oder den Bazaar. Das kann man sich eben so vorstellen. Ich habe es schon mal vor ein paar Sendungen erwähnt. Und zwar, jemand geht in den Wald und besorgt sich ein schönes Stückchen Holz und stellt es in dem Bazaar zur Verfügung. Das kann man vergleichen mit einem Programmierer, der zu Hause saß, ihm war langweilig, er hat ein kleines Tool geschrieben und hat es ins Internet gestellt. Und im Bazaar sieht jetzt einer dieses Stückchen Holz, zum Beispiel ein Schreiner oder so, ihm gefällt das, er kauft das und schnitzt daraus irgendein Objekt, ich weiß es nicht, und stellt es dann wiederum im Bazaar zum Verkauf. Und dann kommt ein Neuer daher und findet diese, lass es eine kleine Statue sein oder sowas, findet sie super, kauft sie auch, poliert sie, bemalt sie und hat dann ein wunderschönes Kunstwerk, das er wieder im Bazaar zum Verkauf stellt. Und der Mann, der ursprünglich das Stückchen Holz geholt hat, findet sie super, kann sie kaufen und aus einem groben, langweiligen, will ich sagen, Stückchen Holz ist eben dann ein nettes oder ein wunderbares Kunstwerk entstanden, ohne dass es jemand ahnen konnte. Und so ist es dann auch mit dem Programmierer, der sein Programm ins Internet gestellt hat. Jemand lädt es runter, verbessert ein paar Fehler, fügt ein paar Features dazu, stellt es wieder ins Internet, dort findet es ein anderer oder der ursprüngliche Programmierer wieder und verbessert es und fügt neue Features hinzu. Und so wächst das Programm evolutionär heraus. Und dadurch, dass eben jeder direkt dran arbeiten kann, ist es eben, hat es sehr, sehr schnelle, wie heißt es denn, sehr, sehr schnelle Entwicklung. Und das hat eben Raymond unheimlich begeistert, dass er da auch einiges getan hat. Ich werde jetzt noch ein bisschen Musik spielen und dann werden wir noch ein bisschen mehr zu Open Source erklären. Herzlich willkommen zurück bei Dev Radio und Open Source heute. Ich habe vor ein paar Liedern ein bisschen erzählt, wo der Name herkommt, und jetzt möchte ich da auch weitermachen. Und zwar, freie Software gab's schon länger und mit der Zeit haben sich auch viele, viele verschiedene Lizenzen mit unterschiedlichen Einschränkungen und unterschiedlichen Freiheiten eben gebildet. Und weil es eben so ein großes Durcheinander gab, gab es auch eine Reihe ungenaue oder falsche Berichte und niemand war sich irgendwie einig, was jetzt Open Source oder freie Software nun wirklich ist. Und um dem ein bisschen zu helfen, haben eben 98 dann ein paar Leute eben den Begriff Open Source aus der Taufe gehoben. Zum Beispiel war dieser Raymonds dabei und auch Linus Torvalds war dann eine Woche später auch noch daran beteiligt. Und sie wollten eben einen gemeinsamen Nenner finden für Software, die eben sich Open Source nennt oder sich freie Software nennt. Und zwar haben sie nämlich verschiedene Regeln sich ausgedacht, die Software erfüllen muss, damit sie sich Open Source nennen darf. Und das ganze Teil ist dann Open Source Definition genannt. Und diese 10 Gebote möchte ich euch jetzt kurz erzählen. Liebe Zuhörer, höret, was ich euch zu verlauten darf. Gebe diese 10 Gebote, die ihr alle befolgen sollt. Und zwar das erste Gebot ist die freie Weiterverbreitung. Das heißt, die Lizenz darf nichts kosten und darf eben die Software oder die Benutzer nicht einschränken, sie irgendwie zu benutzen. Das heißt, es darf auch keine Lizenzgebühren, wie schon gesagt, oder andersartige Beträge verlangen. Das zweite Gebot betrifft den Quellcode. Und zwar muss das Programm oder die Software den Quellcode beinhalten und eben auch die Verbreitung des Quellcodes als auch in kompilierter Form gestatten. Das heißt, ich darf nicht nur Zugriff auf den Quellcode haben, ich darf ihn auch verändern und dann eben so dran rumbasteln, wie ich will. Und daraus folgt dann auch gleich das dritte Gebot, nämlich ich darf Programme, die eben auf Open Source Programme basieren, weitergeben. Das heißt, ich habe irgendwo mir einen Quellcode geangelt und dann schreibe ich an dem weiter, entferne ein paar Fehler, füge ein paar neue Features dazu, kombiniere das Ganze mit anderen Projekten, dann darf ich das, oder dann muss die Lizenz sicherstellen, dass ich das auch verbreiten darf, mit eben allen Rechten, die so Open Source auch gibt. Dann das vierte Gebot ist eben die Unversehrtheit des Originalcodes. Das heißt, die Lizenz darf die Verbreitung von modifizierten Quellcode nur dann einschränken, wenn sie die Verbreitung von sogenannten Patch-Dateien in Verbindung mit dem Originalcode gestattet. Das heißt, es ist eine gute Sache, Verbesserungen zu unterstützen, aber die Benutzer der Software haben ein Recht darauf, zu wissen, wer für das Produkt irgendwie verantwortlich ist. Und wenn man eben, das kann man sich so vorstellen, nehmen wir an, ich schreibe ein Programm, FUBA Version 1.0, und jemand anderes schreibt ein Programm, FUBA, entwickelt das weiter, FUBA in Version 2.0, und das ist nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe, sondern irgendwie ein Riesenscheiß, und irgendwie bringt das jeder mit mir in Verbindung, dann darf eben die Lizenz von diesem FUBA, wenn sie unter Open Source steht, eben verlangen, dass eben der Originalquellcode von FUBA 1.0 verwendet wird und dann eben nur die Patch-Dateien zu 2.0 genannt werden. Oder er kann eben sagen, ja gut, er möchte nicht, dass dieses Programm auch FUBA genannt wird, oder er möchte, dass es eine andere Versionsnummer hat, was FUBA 2.0 ja dann hat. Dann das fünfte Gebot ist, ich darf keine einzelnen Personen oder Gruppen diskriminieren. Das heißt, eine Lizenz, die sich Open Source nennt, oder die Software, die sich Open Source nennt, darf nicht bestimmten Benutzern verbieten, mitzumachen. Das heißt, ich kann nicht sagen, Mitarbeiter von Microsoft zum Beispiel oder Langhaarige dürfen nicht an dieser Software mitarbeiten.
Das oder nur langhaarige Sandalenträger.
Richtig, nur so ein Mist, habe ich 10 Jahre lang mir die Haare wachsen lassen, an diesem Programm weiterzuschreiben, und jetzt gibt's diese Plattform nicht mehr. Okay, dann eben noch andersrum, Gebot Nummer 6, du sollst keine Einschränkungen für bestimmte Anwendungsbereiche machen. Das heißt, dass ich zum Beispiel sage, ja, dieses Programm darf jeder verwenden, wie er will, es sei denn, es ist ein kommerzieller Gebrauch oder er darf es nur in kommerziellen Kontexten verwenden. Das gilt auch nicht. Dann Gebot Nummer 7, Verbreitung der Lizenz. Das heißt, die zum Programm gehörigen Rechte müssen für jeden gelten, der das Programm erhalten hat, ohne dass eine weitere Lizenz beachtet werden muss. Das ist jetzt, dieser Paragraph ist da, dass eben irgendwie indirekte Mittel und Tricks gemacht werden, dass man eben ein Programm Open Source nennen darf, wobei dann doch noch irgendwelche komischen Klauseln gelten und die Software dann nicht wirklich frei ist. Und für so einen ähnlichen Fall, also für eine ähnliche Lizenzfalle, gibt es dann noch das achte Gebot. Das ist dann, die Lizenz darf nicht für ein bestimmtes Produkt gelten. Das ist so zu verstehen, nehmen wir an, ein bestimmter Browser da nennt sich Open Source, aber nur, wenn er im Bundle mit dem Betriebssystem oder so ist. Das heißt, ich darf den Browser nur verändern, wenn ich auch das Betriebssystem irgendwie dabei habe. Das gilt nicht. Das heißt, wenn sich eine Software Open Source nennt, dann darf sie unabhängig eben von der Software verändert werden und die ganzen Rechte dürfen in Anspruch genommen werden. Und das neunte Gebot ist, die Lizenz darf andere Software nicht beeinträchtigen. Das heißt, solche Klauseln, die sagen, dass jegliche Software, die auf demselben Datenträger wie diese Open Source Software liegt, muss auch Open Source Software sein. Das gilt auch nicht. Also jeder, der Open Source Software benutzen oder weiterverbreiten möchte, hat das Recht, seine eigene Software auszusuchen. Ja. Und das sind eben diese 10 Gebote und diverse Lizenzen, die sich eben Open Source nennen, beachten die auch. Das sind zum Beispiel die GPL, GNU, dann die BSD-Lizenz, die X-Konsortium-Lizenz, dann habe ich hier noch die Artistic-License, die MPL und die QPL, also die Mozilla-Dings-Lizenz. Und das ist erstmal genug der 10 Gebote. Magst du noch was sagen?
Ja, und zwar eine Kleinigkeit noch zum zweiten Gebot. Das war der Quellcode. Also ein Programm muss den Quellcode beinhalten. Beziehungsweise der Quellcode muss dem Programm beiliegen. Der Quellcode muss dem Programm in ungeobfuskierter Version vorliegen. Das heißt, verwirrend geschriebener Quellcode beziehungsweise absichtlich verwirrend geschriebener Quellcode ist nicht erlaubt.
Gültet
auch,
nicht.
Ja, gültet nicht. Außerdem ist es nicht erlaubt, beispielsweise irgendwelche Bytecodes irgendwie mitzuliefern. Also zwischen Versionen, zwischen Source Code und dem letztendlich lauffähigen Programm. Also was heißt nicht erlaubt? Natürlich ist es erlaubt, aber nicht ausschließlich. Also der Quellcode muss in lesbarer Form dabei sein. Das ist eben ganz wichtig, weil wenn ein Programmierer den Source nicht verstehen kann, dann kann er ihn auch nicht weiterentwickeln. Und er sollte ja nicht daran gehindert werden, den
Source zu entwickeln. Das wäre sonst nicht im Sinne der Open Source. Und wenn eine Lizenz oder eine Software eben all diese Punkte erfüllt, dann darf sie sich eben Open Source nennen. Und somit hat man eben einen gemeinsamen Nenner für die ganzen Lizenzen gefunden und hat eben einen konkreten Begriff, den man sagen kann. Und als nächstes sollte wieder ein bisschen Musik kommen. Und zwar kommt jetzt von Orbital Midnight Live.
Cool, Meta-Lizenz.
Hallo, hier sind wir wieder bei Def Radio. Ich möchte noch mal erwähnen, Leute, schaut's in unseren Chat hinein. Wie ihr da hinkommt, findet ihr auf der Homepage www.ulm.ccc.de/dev/radio. Dann unter Chat oder so müsst ihr, glaube ich, alle nötigen Informationen finden. Thema Open Source. Wie ich beim letzten Blog schon gesagt habe, wollte ich noch was zu den Lizenzen erzählen. Und zwar möchte ich kurz mal die wichtigsten, die es so gibt, erwähnen. Und zwar der erste Begriff, den man vielleicht kennen sollte, ist Public Domain. Public Domain stellt im eigentlichen Sinne gar keine Lizenz dar, sondern es bedeutet, dass der Autor auf jeglichen Einfluss auf sein Werk verzichtet. Also im Deutschen am ehesten vergleichbare Begriff ist hier Gemeinfreiheit. Also das bedeutet, dass jeder alles damit machen kann, was er will. Dann weitere Lizenz, die auch sehr bekannt sein sollte, ist halt die BSD-Lizenz. Das ist eine der ältesten Lizenzen und schränkt den Programmierer wie auch den Nutzer eben so weit ein, dass eben die ursprünglichen Autoren genannt werden müssen. Also der Hauptpunkt der Lizenz ist der Ausschluss von Haftungsansprüchen gegenüber den Programmierern. Der Source-Code, der BSD-Lizenz hinterlegt, kann in eigenen Entwicklungen benutzt werden, ohne dass diese wiederum freie Software sein muss. Also du kannst BSD-Source verwenden und das kannst du dann irgendwie Closed-Source machen oder sowas oder was auch immer. Die BSD-Lizenz stammt, wie der Name schon sagt, eben von der Uni in Berkeley ab und das BSD steht für Berkeley Software Distribution. Genau. Dann eine der bekanntesten, also für mich finde ich bekanntesten Lizenzen ist die GPL, die GNU General Public License. Zu GNU werde ich später noch ein Wörtchen sagen, wo das herkommt. Diese Lizenz hat sozusagen politische Ziele, da sie eben neben den schon bekannten Haftungsausschlüssen noch die Forderung enthält, dass alle Weiterentwicklungen und alle Programme, die irgendwie etwas von der von GPL lizenzierten Code enthalten, wiederum GPL unter der GPL Lizenz sein müssen. Also deshalb hat die Lizenz auch den Spitznamen GNU Public Virus gekriegt. Also alles, was irgendwie GPL ist oder GPL-Code verwendet, muss wieder GPL sein. Genau. Dann muss, soweit ich vorhin erfahren habe, muss eben auch die GPL-Lizenz, also die Datei, sag ich jetzt mal, selber auch mal mitgeliefert werden zu der Software und sie verbietet auch noch das Hinzufügen weiterer Einschränkungen in irgendeiner Form auf den unter GPL stehenden Quellcode. Dann die Einschränkung ist besonders für Software, die Bibliotheken verwenden, besonders im kommerziellen Umfeld sehr, sehr schlecht, weil kommerzielle Programme können, sofern sie nicht offen sind, einfach keine GPL-Produkte verwenden. Das ist sehr, sehr hinderlich. Wo war das? Bei welcher Bibliothek? War das Qt oder so, was statt oder GPL?
Was GTK? Qt stand mal unter, nee, nicht GPL, unter irgendwas anderem, unter BSD, glaube ich, oder so. Und es stand ziemlich auf der Kippe damals mit KDE.
Ich glaube, GTK stand unter GPL, das steht jetzt unter LGPL, dazu
ja,
kommen
genau,
wir dann
noch. So rum was. Qt stand, war nicht frei und durfte eigentlich nicht verwendet werden. Deswegen stand es damals mit KDE ziemlich auf der Kippe, dass die Distribution irgendwann mal bei Qt, also Trolltech, gemeckert haben und gesagt haben, ändert die Lizenz, sonst schmeißt man KDE raus und ohne KDE gibt es eigentlich auch kein Qt mehr. Und dann hat Trolltech doch ihre Lizenz geändert, sodass es verwendet werden darf.
Ah ja, aber ja, darüber können wir dann später nochmal erzählen, wo es da so Probleme mit Lizenzen gab und weiß ich was und wo diese Lizenzen halt sehr, sehr gut waren. Das machen wir dann einfach später. Gut, und dann gibt es noch eine entschärfte Version von der GPL, und zwar die, wie Nano schon gesagt hat, die LGPL, Library General Public License. Die ist insofern weniger schwerwiegend, dass du eben zum Beispiel Bibliotheken, die unter dieser Bibliothek stehen, unter dieser Lizenz stehen, eben auch in kommerziellen Programmen verwendet werden und diese eben dann nicht unter GPL gesetzt werden müssen. Genau. Dann gibt es eben noch viele andere, da habe ich jetzt wenig rausgesucht, die QPL, NPL, also die Apple Public License gibt es glaube ich noch, da habe ich aber nicht mehr viel rausgesucht, weil ich weiß nicht, wie weit die da voll werden und wie weit nicht. Dann denke ich, ist das jetzt genug zu den Lizenzen. Wir spielen ein bisschen Musik und dann kann ich ein bisschen noch was zu den Ursprüngen von freier Software sagen. Tschüss. Hallo, irgendjemand hat hier voll den süßen Berchis-Aufkleber auf das Mikrofon geklebt. Könnte aber auch ein Schweinchen sein. No matter. Wieder zurück bei Dev Radio. Und jetzt was über die Anfänge der freien Software. Und zwar, wie ich anfangs schon erwähnte, sind die Anfänge der freien Software eng mit der Computer- und mit den Anfängen der Computerindustrie verbunden. Und zwar 69 haben unter anderem Dennis Ritchie und Ken Thompson von also für AT&T eben das erste Linux rausgebracht. Und es war so, dass die Lizenzen für dieses Linux für Unis, das waren nominelle Preise, lag teilweise auch an so einem Kartellrechtsprozess, den sie irgendwie mehrere Jahre, ich glaube von 49 bis 56 oder sowas hatten. Aber für andere User kostet das eben astronomische Summen. Dafür, dass es eben für andere User so teuer war, gab es auch entsprechend gute Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel kein Support, keine Bugfixes und Lieferung nur gegen Vorkasse. Und dieser Umstand hat eben bewirkt, dass eben in den Unis eine rege Entwicklung freier Software eben vorangetrieben ist. Denn jeder hatte immerhin Unix und man konnte eben die Software, den Source für viele kleine Utilities super austauschen. Im Usenet hat sich eben ein riesiges und eigentlich gutes Support-Netzwerk gebildet und das Ganze wurde dann auch größtenteils koordiniert von Berkeley, also daher auch dann wieder die Lizenz, also Berkeley hat dann unter anderem ein BSD Linux rausgebracht, das war dann 78, von Billy Joy war das, glaube ich, und 84 ungefähr gab es dann so einen Umschwung, da hat dann AT&T hat sich eben von 26 Firmen, glaube ich, getrennt, nachdem sie wieder so einen Kartellrechtsprozess hatten. Und es haben sich da auch andere kommerzielle Unixe gebildet von IBM und HP, glaube ich, auch. AT&T hat auch offiziellen Support angekündigt und so wurden die freie Software Entwickler ein bisschen vom Markt verdrängt, obwohl eigentlich die Lizenzen immer teurer wurden. Und im Schatten dieser Entwicklung hat dann Richard Stallman eben das GNU-Projekt gestartet und dessen Ziel war es eben, ein freies Unix zu entwickeln. Also GNU heißt, es ist ein rekursives Akronym und heißt GNU is not Unix. Was rekursiv ist, wissen hoffentlich die meisten Hörer, denn schließlich hatten wir ja immerhin eine Sendung darüber mal, über Programmieren. Na gut, Richard Stallman hat dann eben zur Koordination und eben für die finanziellen Sachen, die eben durch den Verkauf von freier Software, die eben dieses GNU-Projekt abgeworfen hat, noch die Free Software Foundation gegründet. Und Stallman war eben der Meinung, dass das Weitergeben von Software eben ein natürliches Recht ist und dass eben das im Gegensatz zu zum Materiellen eben auch keinen Aufwand darstelle. Und er fühlte sich eben durch diese restriktiven Lizenzen von ganzen anderen Firmen, sage ich jetzt mal, sehr, sehr beschränkt und hat dann daher die GPL ausgearbeitet, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und in der GPL wurde dann auch der Begriff Copyleft geprägt. Das ist quasi ein Wortspiel zu Copyright. Wortspiel. Und das war dann eben dieser bekannte GNU-Virus. Dann ist es so, dass Linux dann ans Tageslicht kam, das eben auch eben Open Source war. Und je mehr Leute eben Linux benutzt haben und je mehr es im Mittelpunkt stand, umso mehr stand es auch, bekam es kommerzielles Interesse. Und da war dann die GPL eher hinderlich. Da kam es dann zu den ersten Problemen, weil eben GPL wieder nur GPL-Programme auswirft. Und es war so, dass die Leute Linux eher wegen seiner Stabilität und Vorzüge benutzt haben, weniger wegen seiner Freiheit. Und als dann Raymond, eben der mit den Kathedralen und dem Bazar und auch Emacs, dann die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit von dieser offenen Entwicklung beleuchtet hat, haben sich dann so zwei Lager gebildet, kann man fast sagen. Also es gab dann, also sein Schwerpunkt war eben nicht ideologisch, sondern er war eben eher beim Entwickeln nach, also er war nach diesem Entwicklungsmodell orientiert. Und also er hat halt gesehen, dass ein Haufen Programmierer innerhalb kürzester Zeit das geschafft haben, was die Free Software Foundation innerhalb von Jahren nicht auf die Beine gekriegt hatte. Und diese zwei Lager, das waren einerseits die Pragmatiker, also so das Raymond-Lager, das eben der Meinung war, dass das Wichtigste eben stabile Software sei. Und das andere Lager waren dann eben die Anhänger der reinen Lehre. Und die haben dann eben die Schwächen oder die Restriktionen der anderen Lizenzen eben sehr, sehr angeprangert. Wie sich das Ganze entwickeln wird, wir sind da gerade noch mitten dabei, würde ich sagen, wie sich es eben verhält, wenn mehrere Lizenzen zusammenkommen, wird alles eben davon abhängen, wie die einzelnen Leute dann eben zusammenarbeiten. Gut, das ist dann, ich denke, das reicht erstmal so von der Geschichte und den Wurzeln der freien Software. Und jetzt spielen wir noch ein bisschen Musik und dann kann man noch ein bisschen reden über Erfahrungen. Let's go. Hallo, hallo, und jetzt sind wir schon ziemlich am Ende unserer Sendung, haben ziemlich viel über Open Source und der Geschichte so erzählt und diversen Lizenzen. Und jetzt wollen wir die verbleibende Zeit einfach noch ein bisschen nutzen, um einfach über unsere und vielleicht auch eure Erfahrungen, was Open Source angeht, noch ein bisschen zu reden. Also wenn ihr anrufen wollt, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, dann könnt ihr das hiermit tun. Die Telefonnummer ist die 938-6299. Ich wiederhole nochmal, 938-6299. Ich kann nicht versprechen, dass es funktioniert, weil hier die Hardware ab und zu ein bisschen rumspielt. Naja, erst neulich, vor ein paar Wochen oder so, kam ein Freund zu mir, der Benny, und meinte so, oh, Open Source ist toll, er hat zum ersten Mal einer der Vorteile verspürt. Und zwar hat er mir erzählt, dass er für seine niegelnagelneue Grafikkarte, er ist so ein Grafikkartenfreak, der sich extra neue Lüfter für seine Grafikkarten, Netzteile für seine Grafikkarten besorgt, hat mir erzählt, dass er eben einen Treiber hatte. ich weiß nicht, ob es BOS oder Linux war, und der hatte einen Bug. Und anstatt vergeblich darauf zu warten, dass er irgendwann mal ausgebessert ist, hat er sich eben an den Entwickler gewandt, hat eben geschrieben, hey, da geht was nicht. Der Entwickler hat ihm eine Debug-Version geschickt, der Benny hat ihm die Ausgaben zurückgeschickt und innerhalb eines Tages oder so war der Fehler ausgebessert. Benny hatte seine funktionierenden Grafikkartentreiber und das ist dann schon eine sehr, sehr feine Sache, was dann bei anderen zentralistisch organisierten Programmen, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Oder, ich weiß nicht, Markus, war auch mal was?
Ja, also falls ihr euch daran erinnern könnt, oder diejenigen, die sich daran erinnern können, ich hatte einen Streaming-Server aufgesetzt, das war auf Basis des Icecast 1.3 und der hatte eine Sicherheitslücke, und zwar ein Cross-Site-Scripting-Problem. Die äußerte sich so, dass man als User Agent praktisch, also man hat sich an den Stream hinconnected und hat als User Agent einfach, also das User Agent Feld gefaked und konnte da HTML-Code einfügen und die Übersichtsseite des Streams, also der Status quasi, hat dann den HTML-Code nicht korrekt geparsed, also nicht korrekt gequoted, und dadurch konnte man JavaScript reintun, Bilder reintun, irgendwelche Links reintun. Das Fatale wäre jetzt zum Beispiel gewesen, weil wir haben auf dieser Seite, das war unsere Homepage, ja auch so ein Anmeldeformular. Da hätte man mit JavaScript einfach die Werte rauslesen lassen können und beispielsweise sich per E-Mail schicken oder sowas. Also man hätte da irgendwie die Zugangsdaten von den Nutzern abfangen können. Das haben wir dann erstmal irgendwie so gefixt, dass wir das Feature abgeschaltet haben, und ich habe dann geguckt, woran es liegt, habe mir den Source gezogen, habe das Quoting eingebaut und habe das entstehende Programm dem Maintainer geschickt von dem Icecast 1.3 Paket. Dem Maintainer deshalb, weil das Paket oder weil der Icecast 1.3 selbst nicht mehr supported wurde von dem Original-Icecast-Team, hab's also dem Maintainer geschickt, eine Antwort gekriegt, ja, guckt sich das an, der Patch sieht gut aus und der wird das irgendwie in der nächsten Version von dem Paket einbinden. Und damit gibt's jetzt auf den Debian-Servern ein sicheres Icecast 1.3-Paket. Und ich weiß nicht, ob bei einem bei
Closed Source,
also bei wie sage ich jetzt mal, wie Mephor das gesagt hat, zentralistisch organisierter Software, das auch so gut funktioniert hätte. Ja, das sind so meine konkrete Erfahrungen von mir.
Stark, denn Fehler gibt's wie immer viele. Ich weiß nicht, wie der Durchschnitt war. In jeder 1,5. Zeile ungefähr ein Fehlercode.
Ich weiß nicht, da müssen wir
reinfragen. Sowas in der Größenordnung, ja, können wir gelegentlich mal anrufen, falls wir seine Telefonnummer mal haben.
Was mir gerade einfällt, ein weiter, irgendwie, dass der Source dabei liegt, bei so einem Programm mir noch geholfen, und zwar bei dem Icecast 2, um mal bei Icecast zu bleiben. Da wurden bei mir irgendwie, ich hatte Probleme mit den Metadaten, es ging einfach nicht, also die Daten kamen irgendwie nicht mit, und ich hab's rausgefunden, woran es lag, aus dem Source, also ich musste dazu Source lesen, ich hab's rausgefunden, es war nicht dokumentiert, und hab's dann irgendwie gleich auf deren Mailingliste gepostet, und es hat gleich ganz vielen Leuten geholfen, die dasselbe Problem hatten.
Ja, genau, also das sind dann schon ziemlich gute Sachen, die Open Source oder die freie Software so zu bieten hat. Auch wenn jetzt zum Beispiel ich immer wieder von Problemen höre, was dann zum Beispiel GPL angeht. Also wenn du vorhin zum Beispiel wollte irgendein kommerzielles Programm schreiben, das dummerweise die GTK-Widgets verwendet hat, was wir vorhin schon angedeutet hatten. Und der konnte eben das dann, weil die Firma nicht wollte, dass eben die entsprechenden Code-Teile
rauskommen. Erzähl du's, ja. Konkret war das ich. Ach so. Und ich hatte das gleiche Problem. Okay, ja, wahrscheinlich hatte noch jemand das Problem. Ich habe ein Programm geschrieben, das hat auf dem Protokoll aufgesetzt, dass das wie einer Firma gehört, sage ich jetzt mal. Also sie kommunizieren darüber und das Protokoll ist nicht öffentlich, und das hat auch seine Gründe, dass in diesem Fall ganz gut, dass es nicht öffentlich ist. Also man kann vielleicht noch sagen, konkret geht's um ein Chat-Protokoll. Und da hatte ich das Problem, dass ich brauchte irgendwas, was mir es erlaubt hat, jetzt mein Programm zu verbreiten und wo ich eben diesen Teil des Sources oder wo das Protokoll eben Closed Source sein kann. Mein Programm kann ruhig Open Source sein, habe ich nichts dagegen, aber das Protokoll musste Closed Source sein. Und das war irgendwie ein Problem, wo sich die GPL mir ziemlich in den Weg gestellt hat. Ich konnte damals GTK nicht verwenden. Ich konnte Qt nicht verwenden. Das hatte zwar weniger mit Open Source und der GPL zu tun, aber die Qt-Lizenz hat mir das damals auch nicht erlaubt. Da hätte ich irgendwie Geld für zahlen müssen. Und das heißt, ich bin bei TK hängen geblieben, was gar schrecklich zu programmieren ist. Aber die haben eben auch so eine Lizenz, die es einfach erlaubt, alles damit zu machen. Also genau habe ich es nicht im Kopf, aber sie hat es erlaubt.
Ja, das sind dann wieder Nachteile. Wobei der Trend, glaube ich, geht in Richtung Freiheit, wie man dann News schon gesehen hatte, dass Frankreich auf Open Source hinstellt. Also der Hype ist ganz angenehm. Auch in der Musik zum Beispiel sieht man jetzt auch immer häufiger, denke ich, zum Beispiel, was mir vorhin gesagt wurde, eben dass Prodigy ihr neuen Track oder sowas online gestellt haben. Orbital zum Beispiel haben alle Tracks auf ihrer Homepage zum Download angeboten.
Ich bin mir da nicht sicher, zumindest in...
Oder ein Großteil.
Ja, es gibt einen Teil. Und die Prodigy-Informationen haben wir auch gerade vor 3 Minuten gekriegt, also bitte verifiziert sie selbst.
Ja, vielleicht können wir noch einen Link reinsetzen, aber das, ihr könnt es einfach selber recherchieren, das passt dann schon.
Aber was wir noch gefunden haben, was mir gerade in den letzten Sekunden noch einfällt, ist ein Projekt fcpu.org. Das ist eine Open-Source-CPU. Also da kann man sich quasi die Schaltpläne runterladen und ich denke auch mitentwickeln. Wir haben es auch während der Sendung gefunden. Also vielleicht könnt ihr mal draufschauen. www.f-cpu.org ist vielleicht ganz interessant, vor allem für die technischen Informatiker unter euch.
Ja, was mich persönlich auch noch interessieren würde, zum Anrufen sei da keine Zeit mehr. Ich habe vor Monaten oder ich weiß nicht, wie lange es her ist, hieß es doch mal so ganz kurz, dass Teile von Windows auch Open Source werden sollten.
Ich habe sowas durchs Netz geistern sehen.
Ja, das schon. Aber ja, vielleicht war es das sogar. Aber jetzt sind wir schon ziemlich am Ende. Kommt noch ein Lied? Oder?
Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen Musik und dann kündigen wir noch die nächste Sendung an, wenn wir uns bis dahin im Klaren sind, was die nächste Sendung sein wird.
Und dann lege ich mich wieder ins Bett. So, und jetzt sind wir wohl oder übel schon am Ende unserer Sendung angelangt. Die nächste Sendung wird in 2 Wochen stattfinden. Welches Datum das ist, weiß ich nicht. Das könnt ihr auf der Homepage nachlesen. Das Thema wird hoffentlich Geoinformationssysteme sein. Ankündigungen findet ihr wie immer auf der Homepage. Dann im Anschluss kommt jetzt direkt Alternative Crash und ich möchte mich jetzt noch verabschieden ganz herzlich. Bis in 2 Wochen. Adieu.